Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
und Christian Beer. Hallo Nicola.
Hallo Christian, einen schönen guten
Abend.
Abend, ja.
Ja, ja, ist ja so, wir machen das halt abends, ne? Wir haben ja nebenbei noch was anderes zu tun.
Ja, genau. Wobei ich würde super gern mit dir eine Morningshow machen, aber wahrscheinlich bleibt es.
Wann stehst du morgens auf?
Das ist ganz unterschiedlich. Irgendwas zwischen 7 und 8.
Ja, okay. Dann bist du eindeutig zu spät für eine Morningshow.
Ja, ich glaube auch. Ja. Und du bist dann schon in der Praxis?
Na, also ich so ab 7:30 ungefähr bin ich auf dem Weg zur Praxis. Aufstehen in aller Regel meistens 5:20 Uhr.
Jeden Morgen?
Fast jeden Morgen, ja. Und wenn wir eine Morningshow machen, dann muss das ja vorher sein, denn sonst schaffe ich das ja alles nicht mehr.
Ich glaube, wir bleiben nach wie vor im Abend. Aber sag mal, also ich habe jetzt so 1-2 Sachen, die ich ansprechen wollte, bevor wir zum eigentlichen Thema übergehen. Mhm. Vielleicht magst du mir aber sagen, was bei dir Besonderes, Schönes, Schreckliches, Aufregendes passiert ist.
Weder schön noch schrecklich noch aufregend, aber vielleicht ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge. Wir hatten ja unseren Gast und wir hatten die Frage, ob es schlimm ist, wenn Hunde Steine fressen. Und ich hatte jetzt Anfang der Woche einen Anruf, dass der Hund einen Stein gefressen hätte. Und dann ist der Hund mit Herrchen eben noch schnell in die Praxis gekommen. Und ja, er hat einen Stein im Maul gehabt und ist damit weggerannt. Ich wollte nehmen und dann hat er ihn runtergeschluckt. Naja, und dann habe ich eben eine Spritze gegeben, um das Erbrechen auszulösen, in der Hoffnung, dass der Stein wieder rauskommt. Und der Hund hat auch fleißig erbrochen, so wie sich das gehört. Aber es war kein Stein dabei. Während dieser Aktion, also nachdem der Hund schon die Spritze bekommen hatte, und so meinte Herrchen so, naja, ich glaube, der Hund hat den Stein gefressen. Naja, und dann haben wir halt dann ein Röntgenbild gemacht. Es war kein Stein drin. Das heißt, dieser arme Hund musste sein Futter wieder hergeben, ohne dass es was genutzt hat. Ja, aber nur nochmal zum Thema Steine fressen. Also wir haben es nicht drauf ankommen lassen, obwohl es ein verhältnismäßig großer Hund war. Ich glaube, ein Whistler, wenn ich mich recht entsinne, ja.
Aber Herrchen oder Frauchen hatte sich einfach ein bisschen vertan, zum Glück.
Ja, der Hund hatte wirklich den Stein im Mund, hat damit gespielt und Herrchen wollte ihn wegnehmen und der Hund ist weggelaufen, hat da wahrscheinlich den Steinball fallen lassen und Herrchen hat es nicht gesehen, weil als er dann ins Maul greifen wollte, um den Stein rauszuholen, hat der Hund so eine Schluckbewegung gemacht und der Stein war nicht da. Also war natürlich naheliegend der Verdacht, dass der Stein dann auch runtergeschluckt worden ist.
Wäre ich auch in großer Sorge gewesen. Und du konntest diese Sorge natürlich auch nicht nehmen, sonst hättet ihr ja nicht nach dem Stein gesucht.
Nee, wie auch? Also was soll ich da? Ich wusste ja, also auch Herrchen wusste ja nicht, wie groß war der jetzt ganz genau und so. Aber naja, das so war diese Woche.
Ja, das passt perfekt zu dem, was wir besprochen haben. Dann ist mir noch was eingefallen. Wir müssen nämlich noch was auflösen aus der letzten Folge.
Oh wei.
Dein Job war es ja nochmal an dem Schnäuzchen von dem Akita zu riechen, weil der ja so ein bisschen Atemprobleme hatte. Und was war da?
Also ich konnte hier nichts riechen. Entweder lag es an der Ermangelung meines Geruchs. Also nichts riechen, was fischig gerochen hätte. So muss ich das sagen. Also das, was ich gerochen habe, roch für mich so wie so ein bisschen was nehme ich jetzt für ein Wort, ohne dass es gemein ist? Ein bisschen gammelig in Anführungsstrichen, aber das würde ich mit großer Sicherheit auf den Zahnwechsel zurückführen. Mhm.
Also so ein bisschen Blut?
Ja, blutig, so ein bisschen muffig. Man kann das schwer beschreiben, aber eben nicht so typisch, wie eine ausgeschleckte Analdrüse dann riecht.
Normalerweise berichte ich ja oft von meinen Dreharbeiten. Das mache ich heute jetzt ausnahmsweise mal nicht, weil ich nämlich was anderes sagen wollte. Und zwar dein Geburtstag dieses Jahr wird ja in mehrerer Hinsicht, also zumindest für mich, ein besonderer Tag.
Für meinen Geburtstag wird für dich ein besonderer Tag. Das musst du jetzt, glaube ich, erklären.
Ja, unbedingt. Ja. Der 19.04., das ist ja dein Geburtstag.
Jetzt wissen es alle.
Ja, am 19.04. erscheint mein erstes Buch.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Das wusstest du, ne?
Ja, du hattest es mir ja schon hinter den Kulissen verraten mal. Ja.
Genau, und das erscheint dann und ist dann im Handel. Und damit beginnt auch für mich natürlich eine ganz spannende Zeit, weil erst dann zeichnet sich ja ab, wie viele das kaufen werden.
Wie gut du geschrieben hast.
Nee, ich glaube, das ist schon ganz, ganz okay. Da gehe ich mal von aus, weil das muss ja auch sozusagen mehrere Schleifen durchlaufen, Lektorat und so weiter. Aber interessant wird es natürlich jetzt, wie sich das verkauft.
Ich bin sehr gespannt und freue mich schon drauf, es zu lesen.
Ja, du kriegst natürlich zum Geburtstag, ich weiß nicht, ob der Handel das schafft, aber du kriegst natürlich dann entsprechend dein Exemplar.
Cool, da freue ich mich sehr drauf.
Genau. Und auch noch was mit B, also Buch.
Buch, ja.
Genau,
Buch. Geburtstag, ja, ist das andere mit B.
Geburtstag, genau. Am Buch habe ich die letzten 9 Monate gearbeitet. Mhm. Und ich habe auch noch an einem anderen Projekt gearbeitet. Wir, also mein Mann und ich, nicht du, ausdrücklich, erwarten unser erstes Baby. Also auch was mit Baby.
Ja,
Buch
cool.
Und Baby.
Buch und Baby, passend. Und das Buch hat 9 Monate gebraucht und so ein Baby braucht in der Regel ja auch 9 Monate.
Ja, genau. Und wir schauen mal, wie wir dann hier so weitermachen. Ne? Ja,
aber richtig cool wäre es jetzt gewesen, wenn das Baby am 19. April zur Welt kommen würde.
Ja, aber dann hätten wir ja das wäre noch stressiger. Nein, das ist schon alles gut so, weil die Phase des Schreibens und so ist ja auch eine ziemlich anstrengende Phase und das ist ganz gut, dass das jetzt nicht komplett parallel lief.
Ja.
Genau.
Dann sind ja ganz viele abwechslungsreiche Dinge, die euch dann noch erwarten und wir hier sicherlich im Podcast ab und zu mal aufgreifen können.
Thema. Ja, auch jetzt zwischen Hund und Baby und wie wir das überhaupt machen.
Ja, wäre ja vielleicht eine Folge. Wie reagieren die Hunde, wenn das Baby da ist?
Ja, zum Beispiel. Ne? Brauche ich vielleicht doch eine Vertretung? Sitze ich hier gar nicht mehr?
Ja. Oder ich meine, sonst müssen wir das per Zoom, Skype oder ähnliche digitale Hilfsmittel machen.
Ist auch eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken, wie gut das funktioniert. Also das sind jetzt so die News. Ich bin trotzdem noch auf Dreharbeiten unterwegs, aber mache natürlich nicht mehr die ganz wilden Geschichten. Ne?
Ja. Und dementsprechend ist Sri Lanka auch vertagt.
Ja.
Ja.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich wurde auch angesprochen, wann wir kommen. Wirklich, habe ich dir ja, glaube ich, auch erzählt. Mhm. Aber 2023.
Mit Tim aus der Tierklinik. Hat er richtig angeboten? Doch, ich meine.
Ja, also das haben wir auf dem Schirm, nur das wird dieses Jahr nichts mehr.
Nee.
Das,
nein, nein, nein.
Das können wir nicht machen. So, wir kommen jetzt zum Thema Kot. Du bist.
Das hattest du dir gewünscht. Du wolltest gerne was zum Thema Kotfressen beim Hund machen.
Ja, ja. Riesenthema.
Ja. Warum beschäftigt dich das so sehr? Machen deine Hunde das?
Nee, jein, doch, ja. Ab und zu.
Okay.
Aber nicht exzessiv. Es gibt ja Leute, die laufen mit ihren Hunden rum und die haben einen Maulkorb und der Hund ist gar nicht bissig, sondern der trägt den Maulkorb, weil er alles aufnimmt, insbesondere Kot. Dann habe ich mal fürs Fernsehen, einige Menschen haben sich bei mir gemeldet, die Probleme mit ihren Tieren hatten. Da kam sehr oft das Thema Kot und Aasfressen vor. Und das scheint ja einfach ein Thema zu sein. Und mit wem sollen wir darüber sprechen, wenn nicht mit dir?
Ja, also mein jetziger Hund ist da teilbetroffen. Mein voriger Hund war noch ein bisschen schlimmer. Mhm. Wir müssen, glaube ich, erstmal unterscheiden. Also das Fachwort für Kotfressen ist Koprophagie. Mhm. Ja. Ist so ein bisschen sowas wie Zikotrophie. Kannst du dich noch erinnern? Das war der Blinddarmkot, den die Meerschweinchen und Kaninchen. Kannst du dich jetzt erinnern?
Ja, ich bin vergesslich.
Ja, das liegt vielleicht an der momentanen Zeit. Ja. Also der Hund kann ja seinen eigenen Kot fressen oder fremden Kot fressen. Mhm. Und bei fremden Kot kann es sein, dass er den Kot von Artgenossen frisst oder den Kot von anderen Lebewesen frisst.
Menschen.
Menschen, Kaninchen, Pferde, Schafe, Katzen, alles Mögliche. Und das ist natürlich ein großes Feld und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das sein kann. Ja, also ein Hund, der seinen eigenen Kot frisst, macht das wahrscheinlich aus anderen Motivationen heraus als ein Hund, der den Kot von einer Katze oder von einem Menschen frisst.
Okay, aber kannst du das genauer erläutern?
Naja, also nehmen wir jetzt erstmal dieses unappetitlichste Thema, also dass der Hund den Zweibeinerkot frisst, das was gar nicht so selten ist. Das hat mit großer Wahrscheinlichkeit im Wesentlichen damit zu tun, dass das, was da rumliegt, für den Hund immer noch geschmacklich recht interessant ist, weil viele Gewürze und Geschmacksstoffe ja gar nicht wirklich verdaut werden. Das ist auch der Grund, warum Katzenkot ganz gerne gefressen wird, weil Katzenfutter ja deutlich mehr Geschmacksträger in sich hat. Mhm. Und dadurch der Kot für den Hund, also es ist ein unangenehmes Thema, aber wir müssen es jetzt mal ohne diese menschliche Ekelperspektive sehen. Mhm. Für den Hund ist es einfach ein Leckerbissen. Mhm. So, weil das noch nach ganz vielen tollen Sachen schmecken kann.
Okay, das erklärt aber einiges. Da muss ich jetzt einmal kurz was dazu sagen. Mhm. Das erklärt halt auch, warum sie das so, ja, ich will nicht sagen genussvoll, aber warum sie sich dann im Wald auf irgendeinen Haufen stürzen und du siehst, da ist halt noch ein Tempotaschentuch, dann weißt du, toll, hier war jemand auf Klo. Und dann ist es, genau, dann weißt du, die machen das ja mit so, oh toll, Menschen, das ist ja toll, dass hier so eine kleine leckere Überraschung für mich liegt.
Ja. Also das ist mit ein Grund. Ein anderer möglicher Grund ist, dass der Hund auf diese Art und Weise die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Ha, habe ich auch eine Frage zu.
Ne? Also wenn der Hund denkt, boah, hier, also mein Hund zum Beispiel könnte ja denken, boah, Herrchen, schon wieder Knopf im Ohr, Podcast hören beim Hundespaziergang, der soll sich mal auf mich konzentrieren. Mhm. Wenn ich jetzt einen Pferdeapfel esse, dann kriege ich die Reaktion. Ob das jetzt eine gute oder schlechte ist, aber das gibt's ja bei Menschen auch. Es gibt ja auch Menschen, die machen irgendwas, weil sie genau wissen, sie kriegen Mecker dafür, aber dann kriegen sie wenigstens überhaupt eine Reaktion.
Ist das validiert? Also ist das deine Ableitung oder ist das wirklich, das kommt ja so
aus? Nee, also das sind Dinge, die man so von Verhaltensfachleuten lesen kann. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht.
Ja, nee, ist ja spannend. Also ich hatte auch immer schon so eine Vermutung, aber ich dachte, na gut, das ist also jetzt gefährliches Halbwissen. Ne?
Ich weiß nicht, woran man erkennt, ob das jetzt auf denjenigen zutrifft. Aber das ist eben eine Möglichkeit. Also es könnte gut schmecken, es könnte sein, dass ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Wenn das jetzt ein Hund ist, der unter schlechten Haltungsbedingungen leidet, dann kann das natürlich auch eine Stresssituation sein, dann würde er seinen eigenen Kot fressen. Ja, wenn der Hund eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion hat, dann funktioniert die Fettverdauung nicht. Dann wird der Kot, der ausgeschieden ist, der enthält noch sehr viel Nährstoffe auf Fettbasis. Dann kann es sein, dass der Hund seinen eigenen Kot wieder auffrisst. Mhm. Es kann sein, dass der Hund seinen Kot auffrisst, um sozusagen seine Spuren zu verwischen, weil Kot dient ja auch als Markierungs, also Botschaft. Und wenn der Hund jetzt, ich sag mal, das ist jetzt sehr menschlich ausgedrückt, verschleiern will, dass er da war, dann frisst er halt seinen Kot wieder auf.
Also diese Variante kannte ich jetzt noch gar nicht.
Oder aber der Hund ist sehr, ich sag mal, revierdominant und frisst den Kot von anderen Hunden auf, die in sein Revier eben die Marke gesetzt haben, weil er sagt, hier, das ist meins, hier hat kein anderer rumzustänkern, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das heißt mit anderen Worten, es ist lecker, dann gibt es Nährstoffe, die der Hund eventuell braucht. Oder aber es hat wirklich auch verhaltenstechnische Sachen. Also ich kann auch mit einer Verhaltenstherapie vielleicht daran gehen.
Eventuell, ja. Das kann auch mal sicherlich eine Mangelerscheinung sein. So, aber ist jetzt schwierig abzugrenzen. Ich glaube, also aus meinem Klientel heraus würde ich sagen, dass das eher der seltenere Grund ist. Hm.
Jetzt bist du kein Hundetrainer, aber... Nee.
Was kann man machen, ne? Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe mal eine Geschichte gehört, von der ich leider nicht weiß, ob sie wirklich stimmt. Und ich habe versucht, es zu recherchieren. Und heutzutage ist es ja im Internet relativ einfach, viel zu recherchieren. Trotzdem ist es mir nicht gelungen, den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte zu überprüfen. Trotzdem möchte ich sie einmal erzählen, weil ich sie so interessant finde. Und zwar könnte es sein, dass Hunde menschlichen Kot fressen, weil sie in den ersten Domestizierungsphasen eben auch dafür eingesetzt worden sind, die Behausung von dem menschlichen Kot freizuhalten. Ist so eine Theorie, die ich mal irgendwann irgendwo gelesen habe, ist schon ewig her. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Ja, wir können ja auch niemanden mal mehr fragen, aber naja.
Aber wäre natürlich interessant, oder?
Ja, wäre interessant. In erster Linie habe ich den Hund so in Erinnerung, dass die Domestikation damit in Verbindung gebracht wurde, dass er immer näher an die Menschen rankam und irgendwelche Abfälle bekommen hat. Abfälle können natürlich auch Exkremente sein.
Natürlich.
Ne?
Also es wäre dann ja eine Win-Win-Situation. Ja? Also für den Menschen ist es sauberer und der Hund hat ein Leckerchen.
Ja. Also ich finde es wirklich...
Ist ein ekliges Thema heute. Ne?
Ja, und es geht mir auch wirklich total auf die Nerven.
Ja, aber es ist ja leider so. Also du hast es, wenn auch nicht häufig, erlebt. Ich habe es oft genug erlebt und ich glaube, fast jeder Hundehalter kennt das Problem. Mehr oder weniger stark ausgeprägt. Ja. Und wenn es nur die Pferdeäppel sind.
Nur?
Ist ja, nur in Anführungsstrichen. Kannst du ein Lied von singen, ne?
Ja, ich musste da, will da jetzt nicht so einen groß ausholen, aber wir haben vor 2 Tagen hat sich eine unserer Hündin an Pferdeäpfeln überfressen und das kann auch ganz unschön für den Hund dann sein. Der Hund hat dann nämlich dolle Bauchweh. Ja. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das so wie du es mir beschrieben hast und was ich gelesen habe hinter dem Bericht, würde ich das so unterschreiben, ja.
Dolle Bauchweh. Genau. Das heißt, auch das Pferdeäpfelnaschen kann man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, oder?
Nein, nicht unbedingt. Also die Menge macht's. Und jetzt ist natürlich bei Pferdeäpfeln dann immer noch mal das große Thema oder vielleicht auch bei anderen landwirtschaftlich genutzten Tieren. Der Einsatz von Antiparasitika, also Wurmmedikamenten, die dann ja auch teilweise eben wieder mit ausgeschieden werden. Und wenn Hunde das aufnehmen, in größerer Menge, kann es eben auch zu Problemen führen. Da ist ja gerade dieser Wirkstoff Ivermectin oder vergleichbare aus der Gruppe, die bei einigen Hunden ja durchaus schwere Probleme machen können, also neurologische, also anfallsartige Veränderungen machen können. Und wenn da jetzt so ein Hund eine Menge von diesem Wirkstoff aufnehmen würde über die Pferdeäpfel, dann könnte das sein, dass er eben zu einer Art, ich nenne das jetzt mal Vergiftung in Anführungsstrichen, führen würde.
Und was kann man dann machen oder wie kann man das erkennen?
Also wenn das so ein betroffener Hund ist, wissen die meisten Besitzer ja schon, dass der gewisse Wirkstoffe nicht verträgt. Und wenn der dann plötzlich ein paar Pferdeäpfel gefressen hat und anfängt zu zucken oder zu krampfen, dann ist relativ naheliegend, woran das liegen kann. Hm. Ja. Also generell ist natürlich die Aufnahme von Kot, egal jetzt von welchem Lebewesen, die Übertragung von anderen Erkrankungen oder Parasiten ist ja auch ein ganz großes Thema. Ne? Also wenn der Hund irgendwelchen Kot von anderen frisst, wo irgendwelche Parasitenstadien drin sind, die ihn selber auch wieder infizieren, dann führt das ja nicht unbedingt dazu, dass der Hund dadurch gesünder wird.
Hm. Also wir bleiben beim Unterbinden.
Ja, generell. Also ne, es ist, ich glaube, es ist erstens für uns Menschen ja eklig, dass die Tiere das machen. Das heißt, wir wollen das nicht. Und wenn der Hund einem dann nahe kommt und dann anhechelt, ist es ja auch nicht lustig.
Ich schicke sie danach dann immer in den Fluss, dass sie ganz viel trinken soll.
Das geht aber auch nicht immer, ne? Zweitens eben die Möglichkeit der Aufnahme von unerwünschten Medikamenten. Das ist jetzt sicherlich nicht im Vordergrund zu sehen, aber es ist eine Sache. Und eben das große Thema der Gesundheitsgefährdung. Ja, dass also irgendwelche Parasitenstadien oder auch irgendwelche bakteriellen Sachen eben dafür verantwortlich sind. Also man muss eben schon so ein bisschen unterscheiden. Ist es der eigene Kot? Ist es der Kot von Artgenossen oder sind es artfremde Sachen? Das muss man ein bisschen gucken. Und du hattest ja gerade indirekt schon mal die Frage gestellt, was kann man dagegen machen? Mein voriger Hund, der hat sich auch sehr für Zweibeinerkot interessiert, also wirklich sehr. War echt anstrengend. Und dann gab es mal eine Empfehlung, die mir jemand gegeben hatte. Das war noch vor Zeiten von Google. Man solle ein Glas, ein großes Einmachglas oder sowas nehmen und da einen Harzer Roller Käse reinpacken, so einen Harzer Käse, zuschrauben und irgendwo warm hinstellen. Dass es so richtig eklig wird. Und davon sollte man dem Hund jeden Tag einen Löffel voll mit ins Futter geben. Mhm. Also ich bin, glaube ich, relativ hart gesotten, was so Gerüche und solche Sachen anbelangt. Aber da hat sich mir jedes Mal der Magen umgedreht, wenn ich dieses Glas aufgeschraubt habe. Es war wirklich schlimm. Und das Ergebnis hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Vor allem sollte es jetzt dich abhärten?
Nein,
oder
es sollte irgendwie durch diesen Geruch oder sonst was sollte der Hund einfach die Lust auf diesen Zweibeinerkot verlieren. Hm. Keine Ahnung, aber es hat nicht funktioniert, zumindest bei diesem einen Hund nicht.
Ja, und dich hat das sozusagen...
Mich hat es von den Socken gehauen, das war wirklich schlimm.
Ja, das glaube ich dir. Was ich jetzt noch interessant fände, ist jetzt eigentlich auch wieder eklig, aber ist ja egal. Wenn ein Hund ganz viel Schokolade frisst oder irgendwas generell aufnimmt, was er nicht aufnehmen soll, dann gibt es ja beim Tierarzt die sogenannte Kotzspritze. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, die hat bestimmt einen schöneren Namen. Wie heißt die?
Wir lösen das Erbrechen aus. Hört sich doch nett an, oder?
Ja, was ist das für ein Wirkstoff?
Also für Hunde nehmen wir Apomorphin als Wirkstoff.
Okay, also der Hund übergibt sich dann ja wirklich sehr, sehr schnell danach und der ganze Mageninhalt wird...
Ja, sehr, sehr schnell. Zwischen 1 bis 15 Minuten kann es dauern.
Okay, ich finde das total schnell. Also man,
okay, also wenn du die Spritze gegeben hast und 15 Minuten daneben stehst und dazu bald zuguckst, wie es denn anfängt, können 15 Minuten ganz schön lang sein.
Ja, das stimmt. Aber es ist ja, also ich finde das als Besitzer nicht schön mit anzusehen. Hast du sowas auch schon mal machen müssen, wenn ein Kot aufgenommen hat?
Nein.
Okay. Nein. Macht man das denn? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, die hat eine Schiebkarre mit Pferdemist aufgenommen, würde man dann diese...
Also wenn ich jetzt wüsste, dass das so ein Hund ist, der betroffen ist von diesem Gendefekt, der für diese Unverträglichkeit dann oder zu Problemen mit diesen Medikamenten führt und ich wüsste, dass diese Pferde vorher Wurmkuren bekommen haben, dann würde ich das mit Sicherheit machen. Aber ansonsten nö.
Also ist auf jeden Fall.
Also dann eher ein bisschen was spritzen, dass es schneller aus dem Magen raus ist, dass die Übelkeit verschwindet und so. Also nach hinten raus abtransportieren und nicht vorne alles wieder rauskommen lassen.
Ja, ich finde, wir haben da schon Erkenntnisse jetzt gewonnen. Also zum Beispiel der Unterschied, ne, warum Menschenkot, warum Katzenkot. Ich finde ja auch Katzenkot so wahnsinnig. Ich verstehe nicht, warum dann der Hund auch noch Katzenkot frisst. Es wird ja alles auch nicht besser. Aber du hast es ja schon mal so ein bisschen eingeordnet.
Ja, das hat eben relativ viel damit den Geschmacksstoff zu tun. Wie gesagt, du musst die psychischen Störungen, also wenn der Hund irgendwie gestresst ist und das deswegen macht oder in schlechten Haltungsbedingungen oder nicht genug zu fressen bekommt oder so. Aber das kommt ja zum Glück bei uns hier in unseren Breiten so gut wie nicht vor. So, aber wenn du dir jetzt irgendeinen Zwingerhund in einem Land vorstellst, in dem vielleicht die Hund-Mensch-Bindung nicht so intensiv ist wie bei uns, dann wäre es ja durchaus denkbar. Und dann ist es eben, also, dass der sagt, okay, ich nehme, was ich kriegen kann, bevor ich hier verhungere.
Vielleicht nochmal aus tierärztlicher Sicht irgendwie, wenn du sagst, es könnte auch irgendwie nahrungstechnisch irgendwelche Defizite geben, gibt es irgendwas, was man dem Hund geben kann, damit er dann im Wald nicht mehr das Häufchen aufnimmt? Oder ist das?
Ja, gut, also man müsste dann jetzt klären, ob es wirklich irgendeine Mangelerscheinung oder eine Erkrankung ist und die dann behandeln, dann würde sich das geben. Aber wie gesagt, aus der Erfahrung heraus bei mir im Klientel würde ich sagen, das sind die allerwenigsten. Und da kommen sicherlich dann häufig noch andere Symptome zu, wie irgendwelche gesundheitlichen Sachen, Hautveränderungen, Fellveränderungen oder sowas. Da würde man das sicherlich abklären. Aber ich denke, die meisten Fälle, das hat dann eher was entweder mit Aufmerksamkeit oder mit, es schmeckt halt doch so gut zu tun. Ich weiß nicht, wie oft diese Revierverhalten-Geschichten vorkommen. Das kann ich jetzt schwer einschätzen, aber das, denke ich, ist schon auch relevant.
Ja, hätte man praktisch zu diesem Thema ja auch noch irgendwie dann wahrscheinlich einen Hundeverhaltenstherapeuten einladen müssen.
Ja.
Oder einen Biologen, der sich da in Verhaltensforschung auskennt. Aber wir haben das ja auf jeden Fall schon mal insoweit eingeordnet, als dass wir verstehen, warum der Hund das gegebenenfalls tut.
Das macht es nicht besser, ne?
Nein, und dass das auch etwas ist, was man versuchen sollte, wirklich immer zu unterbinden.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich schon so sehen. Gut, jetzt muss ich wieder zugeben, dass ich dann auch nicht so agiere immer, wenn ich mit meinem Hund spazieren bin und der knabbert mal am Pferdeapfel, dann weiß ich ganz genau, der weiß, dass er mich damit ärgert und weil im nächsten Zuge geht er wieder ganz stinknormal an so einem Pferdeapfel vorbei. Und ich reg mich da inzwischen gar nicht mehr so sehr drüber auf. Meine Frau regt sich immer noch sehr darüber auf. Die findet das gar nicht lustig. Und inhaltlich hat sie recht. Ich glaube, letzten Endes, wenn er da mal einen so einen Hapsen nimmt, dann soll er das doch tun. Es war mir, bevor ich Hundehalter war, gar nicht bewusst, wie viel von dem, was da so rumliegt, nicht von Vierbeinern ist.
Ja, ich bin auch ganz erstaunt. Wenn ich mit Nicht-Hundebesitzern spreche, sage ich immer, ja, ist ja auch nicht immer so schön, was hier im Wald liegt. Wieso? Ja. Da sage ich, ja, weil hier auch viele Menschen hinmachen. Ne?
Aber eine kleine lustige Geschichte vielleicht noch. Vielleicht können wir dann damit auch dieses doch etwas eklige Thema lustig beenden. Jene besagte Hündin, von der ich gerade sprach, hat es einmal geschafft, einen Menschen in einem Gebüsch
in flagranti
zu erwischen und hätte ihm liebend gerne bei der Reinigung geholfen.
Oh nein.
Er hat sich aber so fürchterlich erschreckt und schreiend davon gelaufen.
Wem war es unangenehm, bei ihm oder dir?
Mir war es überhaupt nicht unangenehm.
Echt nicht? Oh, das ist sau unangenehm.
Ich fand es sehr lustig.
Nein, es ist lustig, aber es ist ja...
Also im Nachhinein tut mir dieser Mensch vielleicht auch ein bisschen leid, weil er einen kleinen Schock bekommen hat, wenn er so ein schwarzes Monster auf einen zukommt. Schon so mit der Zunge über die Lippen schmatzen.
ist, geschieht ihm recht, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen Abstand. Ja, aber dann haben wir das doch, das Thema doch, runden wir das doch mit dieser wunderschönen Anekdote ab.
Genau, ein bisschen was Lustiges.
Ja.
Und kommen jetzt elegant rüber zu meinem Wunschthema.
Ja, du hast auch Wünsche frei.
Genau, ich habe ja gesagt, dass es auch ein psychisches oder ein Stressproblem beim Hund sein kann. Mhm. Und das ist vielleicht die Überleitung dazu, Stress bei der Katze. Mhm. Ist ja so als Thema nicht so ganz geläufig, dachte ich, meinte ich.
Mhm. Weil ich also der Hundemensch bin, ne?
Ja, eben drum. Ist aber auch vielen Katzenbesitzern nicht geläufig. Also wir haben, ich komme gleich zu den Möglichkeiten oder so, aber so als Einleitung, wir haben das ganz, ganz oft, dass wir dann so was sagen wie, naja, könnte es sein, dass Ihre Katze Stress hat? Und dann ist fast immer die Antwort, nein, meine Katze hat keinen Stress. Das ist halt eine Frage der Definition. Was ist jetzt für mich Stress? Ist Stress für mich, wenn ich ganz schnell noch zum Bus muss oder wenn ich so viel Arbeit zu erledigen habe und mir der Chef im Nacken sitzt oder die Kinder schreien, aber draußen irgendwie der Gartenschlauch noch an ist und ich weiß nicht was. Das kann man ja alles als Stress definieren. Aber bei Katzen kann Stress durch sehr viel subtilere Sachen auch ausgelöst werden. Und wir könnten jetzt hier stundenlang sitzen und ich könnte Beispiele aufzählen, ohne dass wir ein Ende finden. Das Problem ist ja, wir fragen unsere Katze, sag mal, hast du Stress? Und wir kriegen keine Antwort. Beziehungsweise wir kriegen eine Antwort vielleicht, aber wir verstehen sie nicht. Mhm. Also, und wir denken ja immer sehr menschlich. Und es ist vielleicht noch relativ einfach zu verstehen, dass eine Katze Stress hat, wenn eine neue Katze mit ins Haus kommt. Oder es ist einfach zu verstehen, dass eine Katze Stress hat, wenn die Familie ein Baby bekommt. Oder wenn sich ein Paar trennt und einer der beiden Partner die Wohnung verlässt und das Tier beim anderen Partner verbleibt. Das sind natürlich relativ einfach zu erkennende Stressmomente, wo jeder sagen könnte, ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Und auch jeder gleich sofort erkennt und sagen kann, ja, ja, stimmt, das trifft, ja, wir sind, seit 3 Monaten sind wir Eltern und seit 8 Wochen pullert die Katze immer neben das Klo. Hm. So, jetzt mal als Beispiel. Aber es gibt auch viel, viel, viel subtilere Sachen, eine Baustelle vor der Haustür. Seit ein paar Wochen, die nimmst du gar nicht mehr wahr. Du hast dich in den ersten 3 Tage hast du dich geärgert, weil du irgendwie deine Mülltonne nicht mehr da hinstellen kannst, wo du sonst hinstellen kannst. Und dass du vielleicht irgendwie, dass die schon um 7 Uhr anfangen, obwohl du erst um 7:30 aufstehst. Aber das war's dann auch schon. Aber deine Katze kann da unter Umständen schon sehr viel gestresst damit sein. Oder jetzt im zum Glück auslaufenden Corona-Zeitalter, hätte ich fast gesagt, als die Zeit des Homeoffice und Homeschooling und sowas anfing und sich die Tagesrhythmen geändert hatten in den Familien und plötzlich eben Menschen zu Hause waren, wenn sie sonst nicht zu Hause waren oder die Geräuschkulisse und der Tagesablauf, da hatten wir extrem viele Katzen, die damit nicht zurechtgekommen sind.
Und dann wäre ja jetzt die alles entscheidende Frage, ja, welche Auswirkungen hat es auf die Gesundheit? Weil ich glaube, darauf willst du ja hinaus, weil die Katze kommt, du fragst, hast sie Stress, dann hat sie ja auch körperlich irgendwas, oder?
Richtig. Also die meisten Stresssymptome bei der Katze haben mit, ich nenne das jetzt mal Unsauberkeit zu tun.
Okay.
Also entweder das Urinieren oder Koten in der Wohnung nicht ins Katzenklo hinein.
Und das passiert nicht, weil sie es nicht anders kennen oder können, sondern weil sie es so wollen, vielleicht auch ein Stück weit?
Ja, also ich würde es jetzt mal aus meiner nicht katzenpsychologenhaften Sicht als Hilferuf bezeichnen. Also sie wollen irgendwie auf sich aufmerksam machen. So wie der Hund, der vielleicht was frisst, was er nicht fressen soll, damit er Aufmerksamkeit bekommt. So pullern die nebens Klo oder aufs Sofa oder so, weil
sie... Darf ich eine Anekdote kurz erzählen?
Natürlich.
Weil du das jetzt so als Beispiel, ist mir das jetzt so gerade wieder eingefallen. Wir waren zu Besuch bei Freunden und sollten da übernachten und das Bett war für uns frisch bezogen im Gästezimmer. Und dann hat sich das Kätzchen reingeschlichen. Und dann hat das Kätzchen einen Haufen in unser frisch bezogenes Bett gemacht.
Ja.
Und dann habe ich das gesagt und habe gesagt, du, deine Katze hat ins Bett gekackt. Oh, das hat sie ja noch nie. Und warum denn? Und naja, also ich habe das schon auch als Affront gegen uns.
Ist es, also wenn man es jetzt vermenschlichen will, ist es das ja auch. Also die Katze hat klar zum Ausdruck gegeben, hey, dass hier in diesem Zimmer in der Nacht jetzt 2 fremde Menschen, für mich fremde Menschen, übernachten wollen, sollen, dürfen, finde ich nicht in Ordnung. Und mich hat keiner gefragt. So, ne? Ich sage das jetzt menschlich. Und dann kann das eben sein. Die schlimmere, also für die Katze schlimmere Variante als dieses ich mache neben's Klo ist, dass sie wirklich vielleicht auch stressbedingt eine Blasenentzündung bekommen. Das haben wir gar nicht so selten.
Das geht auch?
Dass die eben nicht nur unsauber sind, weil sie das jetzt so wollen, sondern weil die dann plötzlich wirklich eine Blasenentzündung haben. Und dann beschreibe ich das gerne so vergleichend. Ich arbeite ja gerne mit Bildern und dann sage ich immer, pass auf, stellen Sie sich vor, ein Manager, ganz viel Stress, der kriegt eine Magenschleimhautentzündung. Das hat jeder schon mal irgendwie gehört, ja, eine Gastritis. Und so ähnlich ist es bei ihrer Katze. Die kriegt halt keine Magenschleimhautentzündung, sondern die kriegt dann eine Blasenschleimhautentzündung. Da spielen Bakterien oftmals gar nicht so eine primäre Rolle bei. Die sind vielleicht noch zusätzlich da. Aber das Wesentliche ist eben das Stressmoment. Oder Katzen, die plötzlich 3 Tage, bevor die Besitzer in Urlaub fahren, anfangen, unsauber zu werden.
Überall hin zu pischern.
Ja. Ne? Dann fragt man sich, ja, aber ne, dann hat man schon mal den Koffer rausgeholt vielleicht, ja, oder irgendwie sich schon mal die Bademode zurechtgelegt oder irgendwas ist anders. Und die Katzen sind ja super feinfühlig. Die wissen jetzt nicht, okay, Herrchen und Frauchen machen 14 Tage Mallorca, aber die wissen irgendwie, wenn das kommt, dann sind die hinterher weg und das finde ich blöd, weil dann sind die nicht da und dann kommt jemand anders oder ich komme woanders hin und so. Also das sind ganz, ganz viele Sachen.
Eine Katze könnte man ja auch vielleicht sagen, ist nicht so anpassungsfähig wie der Hund. Der Hund akzeptiert das einfach.
Es gibt auch stresssensible Hunde, so ist es jetzt nicht.
Ja, aber von den Hunden kennt man das nicht, dass er dann...
Die Hund-Mensch-Beziehung, die Katze-Mensch-Beziehung kann man nicht so eins zu eins miteinander vergleichen. Theoretisch würde man ja sagen, naja, die Katze ist ja gar nicht so sehr auf den Menschen angewiesen. Die will ja gar nicht immer was von dem. Warum ist die überhaupt so sensibel? Trotzdem ist es halt so.
Was rätst du denn dann den Patienten, wenn sie kommen und sagen, die ist irgendwie unsauber? Also dann checkst du erstmal ab, ob die Stress hat?
Na gut, erstmal versucht man so ein bisschen zu optimieren oder zu hinterfragen, ist irgendwas oder so. Oder auch, nee, meine Katze hat keinen Stress, die ist ja immer nur zu Hause. Na okay, wissen Sie, ob eine neue Katze in der Nachbarschaft ist? Wie, warum? Also meine Katze ist nur drin, habe ich auch gerade gesagt. Ja, aber Ihre Katze sitzt doch bestimmt auch mal auf der Fensterbank und guckt raus. Ja. Ja, da seit 3 Wochen haben die Katzen, die Nachbarn haben eine neue Katze, die geht immer bei uns durch den Garten. Also ich stelle mir das einfach so vor, die Katze sitzt auf dem Fensterbrett und guckt raus, aber die denkt sich, alles was ich sehe, ist meins. Mhm. Und durch meinen Garten geht jetzt diese dicke weiße Katze. Ja, und was willst du jetzt raten? Also ich könnte jetzt sagen, wissen Sie was, gehen Sie zu Ihrem Nachbarn und sagen Sie ihm, er soll seine Katze einsperren. Mm-mm. Werde ich nicht tun, diesen Rat geben, wird der Nachbar nicht machen und ist ja auch völliger Unsinn. Ich kann auch nicht sagen, machen Sie Jalousien den ganzen Tag runter, geht auch nicht. Ja, das heißt, man muss dann eben gucken, gibt es eine Möglichkeit, diese Stresssituation irgendwie umzurennen. Und dann geht natürlich erstmal die Frage dahin, habe ich alles überhaupt optimiert in der Wohnung? Und der Klassiker, das ist so das Katzenklo. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nicht das Katzenstreu gewechselt haben und deswegen die Katze da nicht mehr drauf gehen will und so. Aber auch ein nicht perfektes Katzenklo oder nicht perfekte Katzenklos können dazu beitragen, dass sich der Stress summiert. Und Stress ist ja häufig auch multifaktoriell. Das ist eine Sache hier, eine Sache da, eine Sache dort und dann wird es irgendwann zu viel. Und wenn ich die Katze aus dem Garten nicht wegkriege, dann muss ich halt überlegen, was kann ich denn am Rest noch optimieren. Und weil, wie gesagt, das häufigste Symptom ist eben dieses Urinierverhalten oder eventuell auch die Blasenentzündung. Kot in die Wohnung absetzen, stressbedingtes Erbrechen, stressbedingter Durchfall, kommt auch alles vor. Verhaltensveränderung, Ängstlichkeit, unter das Sofa zurückziehen und so. Aber das ist oftmals nicht die primäre Problematik, mit der wir in der Praxis konfrontiert werden. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das prozentual aufteilen würde, aber vielleicht gibt es viele Leute, die das gar nicht so wahrnehmen, dass die Katze nicht mehr so oft bei ihnen ist, sondern woanders ist oder sowas. Also wir sehen ja meist diese, die irgendwie ein erkennbar oder anscheinendes gesundheitliches Problem haben.
Du kannst dann ja aber erstmal, wenn sozusagen gesundheitlich alles in Ordnung ist und das wirklich ein psychisches Problem ist oder ein stressbedingtes Problem ist, kannst du ja erstmal, nicht so viel ändern.
Naja doch, ich kann ja erstmal, wie gesagt, hinterfragen, ob alle Begleitumstände optimiert sind. Also, wie viele Katzen sind im Haushalt? Ja, gut, wenn die jetzt untereinander Stress haben, wird es schwierig, weil von wem würde ich mich trennen wollen als Besitzerin oder Besitzer? Aber bei wie viele Katzen stelle ich dann die Frage, wie viele Katzenklos? Und zwar gibt es die Regel, Anzahl der Katzen plus eins gleich Katzenklos. Das heißt, ich habe 5 Katzen, ich brauche 6 Klos. Ich habe eine Katze, ich brauche 2 Klos.
Wieso 5 Katzen und 6 Klos?
Immer ein Klo mehr als Katzen.
Warum?
Damit die Katze auch wirklich die freie Wahl hat, auf welches Klo sie möchte, okay, und nicht gerade alle belegt sind, wo sie gerne hingehen wollen würde.
Okay, also da braucht man viel Platz.
Wenn man viele Katzen hat, braucht man viel Platz. Mhm. Ja? Also wenn wir jetzt beim Thema Klo sind, Einstuhl hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen so eine Vorliebensache, muss man gucken. Deckel ist ein großes Thema.
Manche mögen es, manche nicht?
Nee, Deckel sollte nicht drauf.
Warum?
Das wusste ich früher auch nicht. Ich war mal bei einer Fortbildung von einer kanadischen Katzenspezialistin, die das erklärt hat, und ich fand das sehr einleuchtend, wenn man so drüber nachdenkt. Katzen in freier Wildbahn, beziehungsweise die Urkatze in Anführungsstriche, ist ja zum einen Beutegreifer, das heißt, sie fängt Mäuse oder kleine Vögel oder was auch immer. Zum anderen ist sie aber auch potenzielle Beute für einen Schakal oder was auch, einen Fuchs oder egal, ja, also für einen größeren Beutegreifer. Und wenn sich eine Katze jetzt für ihr Geschäft irgendwo hinsetzt, dann ist sie ja in dem Augenblick sehr verletzlich, weil anfällig. Oder also, ne, es kann ja nicht, also stell dir vor, du sitzt auf der Toilette, so schnell bist du halt dann nicht weg, wenn da einer um die Ecke kommt. Mhm. Wenn du den schon vom Weiten sehen kannst, kannst du dich ja viel mehr entspannen.
Okay, ich habe es
also
verstanden.
Nicht, ja. Also nicht, wenn du ihn siehst, sondern du kannst dich entspannen, wenn du weißt, falls einer kommt, sehe ich den rechtzeitig. Mhm. Wenn ich den nicht rechtzeitig sehen kann, dann bin ich irgendwie nicht entspannt und dann würde ich vielleicht jetzt meine Blase nicht vollständig entleeren, weil ich immer denke, oh, schnell fertig werden. Und dann bleibt immer ein Rest in der Blase drin. Und dann kann sich so ein, wir nennen das dann Sludge, also so eine Art Sediment, so eine Ansammlung. Ich beschreibe das immer so, wenn du deine Kaffeetasse oder Teetasse niemals komplett leer trinkst und nicht zwischendurch ausspülst, dann hast du irgendwann diesen Rand da dran, dieses schwarze oder braune, je nachdem, was für ein Getränk drin war. Das ist jetzt nicht eins zu eins übertragbar, aber das würde dann wieder ja auch die Blase reizen, weil wenn da ständig irgendwie Rest drin ist, dann ist das nicht gut für die Blase.
Ja, okay.
Mhm. Und das ist der Grund, warum der Deckel da nicht drauf soll. Dann kommt häufig die Aussage, ja, aber wenn ich da keinen Deckel drauf habe, dann pullert die Katze über den Rand drüber weg. Da muss man halt irgendwie nicht das klassische Katzenklo mit, weiß ich nicht, 6 Zentimeter Höhe am Rand nehmen, sondern nimmt man irgendwie so eine transparente, so eine Box, so eine Aufbewahrungsbox oder so, wo die Katze gerade noch so oben rausgucken kann. Mhm. Aber eben, wenn sie pullert, das gegen die Wand dann geht.
Ne? Aber also es gibt doch auch mit Sicherheit Katzen, die so einen Deckel gerne mögen und da gerne reingehen.
Also es gibt sicherlich Katzen, die das tolerieren und die das trotzdem alles gut machen. Aber ob sie es wirklich mögen, bezweifle ich jetzt mal nach dem, was ich da gelernt habe.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch Hilfsmittel. Also es gibt sogenannte Pheromone, das sind so Duftstoffe, die vereinfacht gesagt die Botschaft übermitteln, alles easy, alles entspannt, brauchst dich nicht aufregen.
Ist das so eine Art, so ein Baldrian-Kissen oder ist das wieder was
anderes? Baldrian-Kissen wäre was anderes. Es gibt solche Pheromone, die gibt es so in der Regel als solche Steckdosenteile, die man da reinsteckt und dann setzen diese Duftstoffe frei. Es gibt diesen Trick bei Immobilienmaklern, die sagen zu den verkaufswilligen Hausbesitzern, bevor die Besichtigung ist, backt ein paar Kekse. Die müsst ihr gar nicht anbieten. Es geht nur darum, dass es toll riecht. Wenn die Leute in die Wohnung kommen, fühlen sie sich wie zu Hause.
Ah.
Also Geruch macht ja eine Menge mit einem. Hm. Wenn du in der Weihnachtszeit in einen Laden gehst, wo es weihnachtlich riecht, bist du ganz anders eingestellt, als wenn du in irgendeinen gehst, wo es nicht riecht.
Also soll ich jetzt immer Kekse backen, wenn ich Besuch kriege? Ne?
Ja, zum Beispiel. Dann fühlen die sich gleich viel wohler. Kommt drauf an, wie lange du den Besuch behalten willst.
Oder frische Brötchen?
Auch gut. Mhm. Ne? Also was ich damit sagen will, ist einfach, Geruch macht eine ganze Menge. Und diese Pheromone, das sind halt auch Duftbotenstoffe. Und das ist jetzt so konzipiert, dass es eben Stress lindert, Angst nimmt, solche Sachen.
Aber eine Katze ist jetzt so nach dem, was du hier vorgetragen hast, schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Haustier.
Definitiv. Viel zu anspruchsvoll für mich.
Ja, ja, kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich so überlege, oh, jetzt ändere ich meine Gewohnheiten oder ich habe sowieso einen ganz wilden Alltag oder auch vielleicht gar keinen Alltag.
Es trifft ja nicht auf alle Katzen zu. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass man keine Katze halten kann, wenn man kleine Kinder hat oder irgendwie sowas. Oder dass man sich nicht für Kinder entscheiden darf, solange man eine Katze hat. Das will ich damit ja nicht sagen, aber es gibt diese Fälle und eben auch nicht selten. Und da muss man ja gucken, wie man damit umgeht.
Ja, sehr spannend.
Es gibt auch Futterzusatzstoffe, die man mit ins Futter gibt, die ähnlich dann wirken sollen, die eben so eine, also ohne jetzt ein Psychopharmakon zu sein, davon reden wir gar nicht, sondern wirklich von Ergänzungsstoffen, die so ein bisschen, ja, so ein Harmonie-Erinnerungsgefühl hervorrufen.
Also was jetzt für mich eine neue Erkenntnis war, ist auf jeden Fall, dass die Katze eine Blaseninfektion bekommen kann, die gar nicht bakteriell bedingt ist. Also du hattest ja von Schleimhaut gesprochen. Mhm. Dass die Katze auf so Kleinigkeiten schon so mit urinieren und ja so daneben machen generell reagiert.
Reagieren und kann. Es geht vielmehr darum, dass man auf subtile Zeichen versucht zu achten. Und auch, wir haben das schon mal in einer Folge angesprochen, kann ich nochmal wiederholen, auch Stress ist ja eine Schmerzgeschichte. Also es kann ja auch sein, dass die ältere Katze jetzt wirklich keinen anderen Stressfaktor hat, außer Schmerzen. Du hast nichts geändert, der Tagesablauf hat sich nicht geändert, du hast keine Baustelle vor der Haustür. Es ist alles wie immer und trotzdem fängt die Katze plötzlich an. Und es wäre halt denkbar, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass dieses Tier Schmerzen hat und damit auf sich aufmerksam machen will, in meiner etwas menschlichen Interpretationsweise.
Genau, aber dann gibt es ja die Möglichkeit, dass du das als Tierarzt herausfinden kannst.
Ne, ja, das ist dann unser Job, ja.
Genau, aber wenn es eben halt diese Schmerzen nicht gibt, sondern halt die Baustelle vor der Tür ist, dann ist das schon so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig, ne?
Ja, natürlich. Also manche Sachen finden wir auch nicht wirklich unbedingt raus. Und ich hatte ja gesagt, Magen-Darm wäre mal ein Symptom, dann eben ganz großes Symptom, diese Blasengeschichte. Und eins habe ich noch vergessen, auch nicht ganz selten, ein übermäßiges Putzverhalten kann auch mal Hinweis auf
Stress. Das wollte ich auch gerade fragen, was ist mit so sich Wundkratzen, Lecken?
Ja, Kratzen seltener, eher dieses Kahllecken, besonders gerne am Bauch. Und da muss ich wieder unterscheiden, ist es eine Allergie, sind es Schmerzen, ist es eine Blasenentzündung oder ist es Stress? Also es ist dann auch wieder detektiv, aber muss man rausfinden, abarbeiten sozusagen.
Ich erinnere mich an unsere Allergiefolge. Wahrscheinlich ist das auch so ein Prozess.
Ja, natürlich. Mhm. Also schon ein großes Thema, ein interessantes Thema. Wenn man ein bisschen sensibilisiert ist als Katzenhalterin oder Katzenhalter, dann kommt man dem eher auf die Spur. Je früher man anfängt, was dagegen zu tun, umso einfacher. Und wie gesagt, es gibt eine Menge Kleinigkeiten, die man dann durchexerzieren kann. Und da können einem auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die Haustierärztin, der Haustierarzt, sicherlich eine Menge hilfreiche Tipps nochmal geben.
Betrifft das denn nur Katzen, die in der Wohnung leben oder auch Katzen, die sich draußen beschäftigen könnten?
Bei Freigängerkatzen haben wir es weniger, es sei denn, es ist wirklich ein sehr sensibles Tier, die sich dann plötzlich nicht mehr raustraut, weil besagte Nachbarskatze jetzt das Revier übernommen hat und die draußen immer nur Prügel bezieht oder so. Und dann kann die natürlich auch diese Stresssymptome drin zeigen, weil sie sich nicht mehr raustraut oder eben nicht mehr genügend Abwechslung dann hat. Ja.
Okay.
Aber die meisten Draußenkatzen sind da ein bisschen weniger anfällig als die reinen Indoorkatzen.
Ja. Ja, okay. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was
Obwohl
für Auswüchse
du
das haben
keine Katzenfrau bist.
Ja, also Tiere generell interessieren mich ja. Und wie gesagt, dass das so eine Bandbreite ist, auch an Verhaltensweisen oder auch
Auslösern. Und das jetzt von einem nicht Verhaltenstherapie spezialisierten Tierarzt. Wenn du dich jetzt nochmal mit jemandem auf Verhaltenstherapie spezialisierten unterhalten würdest, wäre das sicherlich noch eine deutlich größere Bandbreite.
Genau, aber da du bist ja kein ausgewiesener Verhaltenstherapeut.
Will ich auch nicht werden.
Aber du musst dich ja oder beschäftigst dich ja auch damit, damit du praktisch da auf die richtige Spurensuche gehst. Nee,
also gerade solche Katzengeschichten, die haben wir ja fast täglich.
Ja, ist das so?
Ja. Also ich hatte heute eine Katze mit Blasenproblematik zum Ultraschall da. Ich hatte vor 2 Tagen, glaube ich, eine da, letzte Woche 2 oder 3. Also
dann ist
vielleicht nicht unbedingt täglich, aber durchaus mehrfach die Woche.
Dann ist deine erste Frage immer, hat Ihre Katze Stress?
Ja, erstmal lasse ich so erzählen so und dann fange ich an und frage, hat sich irgendwas geändert? Oder also ich das Wort Stress versuche ich schon aus Erfahrung nicht gleich im ersten Satz fallen zu lassen, weil eben eine ganz häufige Reaktion ist, meine Katze hat keinen Stress. Die ist ganz entspannt, die liegt da immer rum und da alles gut und die muss ja auch, die hat ja nichts zu tun, die kann sich ja so, aber auch das kann ja Stress sein. So gar nichts zu tun.
Ja. Ganz sicher ja, sogar. Ich glaube für Hunde, aber im Übrigen auch.
Ja, also gestresste Hunde, ohne Frage, auch das. Aber wir reden ja jetzt gerade hier von der Katze ausnahmsweise mal.
Ja, das machen wir und das haben wir, finde ich, auch anständig gemacht.
Ja, finde ich auch. Hast du noch Fragen dazu? Ich glaube, ich habe alles gesagt.
Nein, ich habe keine weiteren Fragen. Vielleicht noch abschließend, weil wir ja sowieso das Thema Kot hatten. Ist Durchfall auch eine Stresssymptomatik bei der Katze?
Kommt vor, ja. Kann durchaus auch Stress bedingen. Mhm. Beim Hund übrigens auch.
Durchfall, ne?
Ja.
Ja, das glaube ich gerne.
Ja, gibt es bei Menschen ja auch.
Ja, das denke ich auch. Ja. Das hat bestimmt auch wieder eine... Kannst du das erklären? Warum kriegt ein Hund oder eine Katze Durchfall, wenn sie Stress hat? Passiert da irgendwas anderes im Verdauungstrakt?
Ja, also ganz genau kann ich es nicht erklären. Ich weiß oder ich habe mal gelesen, dass im Magen-Darm-System mehr Nerven sind als im Gehirn. Mhm. Und der Magen-Darm-Trakt reagiert ja dann ganz schnell. Also da sind sicherlich Hormone, die damit eine Rolle spielen, Nerveninteraktion. Also es gibt ja Menschen, die trinken einen Schluck Kaffee und müssen dann sofort auf die Toilette.
Weil sie es nicht gewohnt sind vielleicht?
Nö, auch Leute, die das gewohnt sind.
Ach so, okay.
Und es ist ja jetzt nicht so, dass der Kaffee sofort in Gänze da irgendwie in den Darm kommt und dort was bewirkt. Sondern das sind ja Rezeptoren, die dann im Magen schon erste Stoffe aufnehmen und Meldungen geben. Also dieses Bauchgehirn oder wie man das dann nennen mag, reagiert dann genauso schnell wie das Gehirn in unserem Kopf. Und das gibt es bei Hunden und Katzen mit Sicherheit genauso, wie es das bei Menschen gibt. Und dann ist natürlich klar, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Prüfungsstress, also ja, Prüfungsangst,
Bauchweh, ne?
Prüfungsangst, Bauchweh, ja, plötzlich irgendwie auf die Toilette müssen, egal für was und solche Sachen. Also da ist ja nichts. Also du hast ja nicht vorher irgendwas Falsches gegessen deswegen oder sonst was, sondern das ist wirklich dieses Stress. Und da spielen natürlich ganz viele, auch große Nerven, es ist Sympathikus, Parasympathikus und diese Sachen alles. Also das kann ich mir eben eins zu eins vorstellen, dass Hunde und Katzen da genauso reagieren können wie Menschen. Und dann gibt es halt sensiblere und weniger sensible.
Unsere Hündin hatte mal ein Fotoshooting. Mhm. Und ich glaube, das war sehr, sehr aufregend, weil da auch noch ein anderer Hund beim Shooting war. Und danach hatte sie ganz toll Durchfall.
Ja, also wie gesagt, das ist nicht ungewöhnlich. Und
hat sie vor das Fotostudio gemacht, den Durchfall. Und ich war so froh, dass er nicht ins Fotostudio gegangen ist.
Das wäre es noch gewesen.
Oh, furchtbar. Ja, also... Nee, ich finde soweit alles gut verstanden. Ich hoffe, alle anderen haben das auch oder erkennen sich vielleicht in der einen oder anderen Situation wieder und haben einen Aha-Effekt.
Ja, bestimmt. Also ich glaube schon, dass das ein oder andere Interessante für jeden dabei gewesen ist, der zwar sagt, ja, weiß ich schon oder habe ich schon mal gehört, oder aber vielleicht dann doch nochmal dieser kleine Kick an Zusatzwissen, egal ob zum Thema Nummer 1 mit dem Hund oder zum Thema Nummer 2 mit der Katze.
Dann kommen wir jetzt über und fragen unser beider Wissen ab.
Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Moment, ich muss die Frage...
Achso, vielleicht sollten wir das nochmal erklären, warum wir uns jetzt so komische Fragen stellen für diejenigen, die das erste Mal sich das hier anhören.
Genau, wir haben schon viel zu viel über unser Leben preisgegeben mit unseren Fragen zu unserer Persönlichkeit. Und deswegen fragen wir uns jetzt immer so kleine Quizfragen mit mehr oder weniger Bezug zu Tieren, Tiermedizin.
Mhm, ja. Genau.
Kann man es so zusammenfassen?
Ja, Flora, Fauna im weitesten Sinne. Und ich versuche ja auch immer so ein
bisschen... Stimmt, wir hatten schon mal die Rosen oder Tulpen oder sowas, ne?
Die Vögel,
ne? Nee, du hast mich mal gefragt, wo die größte Anbaufläche
für... Ja, und letztes Mal hatten wir das Haiku, das japanische Gedicht.
Ja, da wäre ich aufgeschmissen ohne unseren Gast.
Ja.
Also ich hätte es wirklich nur geraten, aber sie wusste es ja.
Sie wusste das, aber ihr habt es beide erraten, ja. Du darfst anfangen.
Okay, also... vier Antwortmöglichkeiten. Ich lese sie dann gleich allererst einmal vor. Wie viele Halswirbel hat eine Giraffe?
Frage zu Ende, ja, ne?
Ja. Mhm. So, Antwort A. Nur 5. Diese sind aber in sich noch flexibel. Also das heißt, jeder Halswirbel ist noch biegsam. Antwort B. 7. Wie alle Säugetiere, außer der Seekuh und dem zweizähligen V-Tier, die haben nur 6 Halswirbel. Antwort C, 9 Halswirbel. Zusätzlich sind auch die Bandscheiben dicker, dadurch ist der Hals auch so beweglich. Und Antwortmöglichkeit D, das hängt von der Unterart ab. So hat die Netzgiraffe 10 Halswirbel, während die Rothschildgiraffe 11 Halswirbel besitzt.
Ja, das ist jetzt wieder ein Raten, ne? Weil ich weiß es nicht.
Okay, dann ist es ein Raten. Also wir hätten 5, die sind noch flexibel. 7, wie fast alle, außer dem 2-10-V-Tier und der Seekuh, die haben wir 6. 9 mit zusätzlich auch noch dickeren Bandscheiben, dadurch haben wir eben diese Beweglichkeit und Länge. Oder eben je nach Unterart der Giraffe 10 oder 11.
Ich sage jetzt einfach aus dem Bauch heraus 9.
7 ist richtig.
7? Was? 7?
Alle Säugetiere haben 7 Halswirbel. Wie gesagt, mit der Ausnahme der Seekuh und des 2-10-V-Tiers.
Ja. Ich war zwischen 5 und 7 und ich dachte, man muss ja, wenn man quizzt, meistens auf sein Bauchgefühl hören. Ja. Weil die erste Angebung ist meistens die richtige.
Aber warum hast du dann 9 gesagt, wenn du zwischen 5 und 7 warst?
Also die erste Eingebung war ja 9.
Ach so.
Und deswegen habe ich gedacht, du musst diesem Instinkt folgen und das stimmt nicht. So.
Ja.
Ja. Okay. Mal wieder.
Ja.
Mal wieder daneben. Ja, ich hoffe, ich kriege.
Ich hoffe, du hoffst, dass ich jetzt auch falsch rate.
Ich hoffe, dass ich dich aufs Glatteis kriege.
Ja.
Und ich könnte es mir vorstellen, weil eigentlich kannst du es auch nicht wissen. Du hast die Frage ja jetzt vor dir liegen. Ich frage sie, ich stelle sie einmal und du siehst die Antworten ja schon. Also, ein kurioser Fall von Wortspielereien beschäftigte ein Gericht. Liebe Regie, du kannst mitraten. Die frisch promovierte Tierärztin fand ihren Titel eindeutig zu männlich und damit unzumutbar. Musste ihn doch ein ganzes Arbeitsleben tragen. Folglich verlangte sie von der Hochschule die Änderung ihrer Promotionsurkunde. Sie zog vor Gericht. Welchen Titel versuchte sie sich dort zu erstreiten? Frage soweit klar?
Mhm.
Okay, ist es Antwort A, Doktor Medizinae Veterinae?
Mhm.
Ist es Antwort B, Doctrix? Ist es Antwort C, Doktora? Oder ist es Antwort D, Doktorin? Was hat die frisch promovierte Tierärztin versucht, vor Gericht zu erstreiten?
Ist es ihr gelungen? Weißt du nicht, okay.
Ich weiß es, aber ich überlege, wenn ich das jetzt auch sage, dann errätst du es vielleicht wieder richtig.
Also, ich... Ich erkenne gerade nicht, was an Antwort A anders wäre als der Originaltitel. Weil es ist ja Dr. Medvet und Medvet ist eben die Abkürzung für Medizinae Veterinae. Es kann jetzt sein, dass da irgendwie ein Buchstabe zu viel oder zu wenig ist und ich es nicht weiß. Doctrix kann ich so keinen Bezug zu herstellen. Und Doktorin wäre jetzt zu wenig für eine Promotionsurkunde. Deswegen würde ich vermuten Doktora und dann Medvet dahinter. Ich rate Antwort C.
Ich spiele nicht mehr mit dir. Ich spiele nicht mehr mit dir, ist vorbei jetzt.
Entschuldigung.
Nee, wir machen jetzt wieder Question and Answer und fragen uns, welche Eissorten wir am liebsten mögen.
Ja, das können wir. Ich glaube, Salted Caramel finde ich geil.
Ja. Christian, es hat sich wie folgt zugetragen. Ich habe versucht, dich tatsächlich in die Irre zu führen, weil du lagst natürlich total richtig. Antwort A ist ja praktisch der Titel, den sie bekommen hat.
Meine ich, ne? Also da waren alle Buchstaben so, wie sie gehören, ne?
Ja. Genau. So, diesen Titel hat sie bekommen. Sie fand ihn aber zu männlich.
Mhm.
So, dann zog sie vor Gericht. Dann wäre die Möglichkeit gewesen, die korrekte lateinische weibliche Form von Doktor wäre Doctrix.
Echt? Wow.
Diesen regelkonformen Titel lehnte die Veterinärin aber ab. Achtung, zu groß war ihr die Ähnlichkeit zu den gallischen Helden Asterix und Obelix. Der Titel also ihrer Meinung nach unwürdig. Doch die Richter lehnten die Neuschaffung eines Wortes ab, weil es weder Recht noch Pflicht der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Länder oder Körperschaften sei, die lateinische Sprache weiterzuentwickeln. Immerhin erkannten die Richter einen Mangel der Promotionsordnung an, weil die weibliche Form Doktorin darin fehlt. Doch, das der Veterinärin ging es ja nicht um die deutsche Form. Also blieb der Rechtsstreit in ihren Augen erfolglos.
Okay.
Sie wollte Doktora heißen.
Aber guck mal, habe ich wieder ganz viel dazugelernt, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass die weibliche Form von Doktor im Lateinischen Doctrix ist. Hätte ich mal besser aufgepasst in Latein früher.
Aber das wollte sie nicht.
Ja. Okay. Nicht schlecht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt.
Wie immer.
Ja.
Jetzt weiß ich auch, warum Menschen- und Katzenkot den Hunden besonders schmecken könnte.
Jetzt müsste man nochmal eine Untersuchung machen, ob die Hunde unterscheiden zwischen Vegetarier, Veganer und Flexitarier.
Ja, ist ein Job für dich.
Ja, nee, danke.
Könnte ein Job für dich sein.
Ja, möchte ich nicht, danke.
Nein, aber ist bestimmt eine Frage, die man so schnell nicht klären kann. Dafür können wir aber schon mal vielleicht...
Wäre aber interessant, wie der Versuchsaufbau wäre.
Ja, ich habe eine Idee. Aber
wir suchen Studienteilnehmer.
Da macht bestimmt jemand mit. Das ist ja kein großer Akt. Was machen wir das nächste Mal? Ich hatte jetzt das nächste Mal aufgeschrieben, dass wir vielleicht eine Outdoor-Folge planen. Das steht und fällt so ein bisschen mit der Organisation.
Ja.
Genau.
Oder du hattest dir das Thema Inkontinenz gewünscht.
Finde ich es.
Könnten wir drüber reden.
Ja. Inkontinenz bei Hund und Katze. Ja. Gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen über diese Katzenunsauberkeit gesprochen. Ja, genau, was tagesaktuell ist, können wir auch weiterhin natürlich schauen, was uns da so begegnet oder mir begegnet im Alltag. Und Inkontinenz wäre jetzt noch ein Thema, was wir behandeln wollen. Und eine Überraschungsfolge Outdoor.
Ja, ich bin gespannt.
Entweder ganz traurig oder ganz schön. Könnte das sein. So viel verrate ich schon
mal. Ganz traurig oder ganz schön, ja. Hm. Wir decken den Mantel des Schweigens darüber.
Das machen wir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen
Gleichfalls.
Dank, dass du da warst und wir sehen uns.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu, findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.